SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Alfred Schmidt. Guten Abend. Am Sonntag wird es ein halbes Jahr her sein, dass Hamas-Terroristen Israel angegriffen und 1200 Menschen getötet haben. Mehr als 200 Israelis haben sie außerdem entführt. Viele von ihnen werden immer noch festgehalten. Seitdem führt Israel Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Dem sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde schon mehr als 30.000 Palästinenser zum Opfer gefallen. Für große Empörung sorgte in dieser Woche der Angriff auf einen Konvoi einer Hilfsorganisation. Als Konsequenz daraus hat die israelische Armee heute 2 ihrer Offiziere entlassen. Bettina Meyer.
Auch gegen 3 weitere Mitarbeiter werden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. Armeesprecher Daniel Hagari nannte den Tod der Hilfskräfte eine Tragödie. Das ist ein schwerwiegender Vorfall, für den wir verantwortlich sind und der nicht hätte passieren dürfen. Wir werden sicherstellen, dass sich das nicht wiederholt. Israel hatte zuvor eingeräumt, dass bei dem Angriff jemand falsch identifiziert wurde. Heute hat Israel auch Maßnahmen zur Verbesserung der humanitären Lage angekündigt. Das israelische Kriegskabinett hat beschlossen, den Grenzübergang Erez mit Zugang zum Norden Gazas erstmals seit dem 7. Oktober wieder zu eröffnen. Über den israelischen Hafen in Ashdod sollen mehr Hilfsgüter ankommen. Auch am Grenzübergang Kerem Shalom im Süden soll die Zahl der Hilfs-Lkw erhöht werden. Das wurde als vorübergehende Sofortmaßnahme angekündigt. Das israelische Fernsehen betont, Israel habe dem Druck nachgegeben, weil sonst Sanktionen aus den USA und Europa drohen. Trotz der angekündigten Maßnahmen gibt es Zweifel, wie ernst es Israel damit meint, die humanitäre Lage zu verbessern. So teilte das Kriegskabinett in einem Statement mit, die neuen Maßnahmen würden eine humanitäre Krise verhindern und sicherstellen, dass weitergekämpft werden kann, um die Kriegsziele zu erreichen.
Der Nahostexperte an der Universität St. Gallen, Andreas Böhm, erklärte heute im Gespräch mit dem SWR, welchen Einfluss die USA auf Israels Kriegführung haben könnten. Zuletzt hatte Präsident Joe Biden mehr Zivilschutz für Palästinenser gefordert.
Das Problem war eben von Beginn an, dass die beiden genannten Ziele, nämlich einerseits die Befreiung der Geiseln und dann die Zerschlagung und die Zerstörung der Hamas, von Beginn an mehr oder weniger in einem Spannungsverhältnis standen. Vor allem eben muss klar sein, dass die Art und Weise, wie man seit der Krieg geführt hat, zwar einerseits die Möglichkeiten der Hamas stark verringert hat, dass man andererseits aber mit dieser Art und Weise letztlich die Legitimation des gewaltsamen Widerstands gegen die israelische Besatzung auch wieder gestärkt hat.
Ins Inland. Nach Recherchen des Netzwerks Korrektiv sind mindestens 14 Mandatsträger der AfD verurteilte Gewalttäter. Gegen 5 weitere Mandatsträger wird aktuell wegen Gewalttaten ermittelt. Das berichtet die Rechercheplattform heute und Bianca Schwarz hat Details.
Es geht teils um körperliche Angriffe, teils um verbale Gewalt wie Beleidigungen oder Volksverhetzung und teils um indirekte Gewalt wie Beihilfe, Waffenbesitz oder Amtsmissbrauch. Die Rechercheplattform Korrektiv untersuchte Gewalttaten bei AfD-Mandatsträgern auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Sie stieß dabei auf 28 Politikerinnen und Politiker, die der Recherche zufolge von einem Gericht zumindest in erster Instanz verurteilt wurden. 14 davon seien trotz dieser Verurteilung noch in ihrem politischen Amt tätig. Darunter sind 2 Bundestagsabgeordnete und 3 Landtagsabgeordnete. Gegen mindestens 5 weitere AfD-Mandatsträger wird zurzeit ermittelt. Viele der von Korrektiv aufgelisteten Fälle sind schon älter und teils auch bekannt. Juristisch gesehen handelt es sich dabei meist um Vergehen. Bei einem Vergehen kann ein Mandatsträger im Gegensatz zu einem Verbrechen sein Mandat behalten und weiter politisch tätig sein. Im direkten Vergleich mit den anderen Bundestagsparteien konnte die Rechercheplattform ähnlich viele Gewalttaten nicht ausmachen. Die AfD war fürs Erste nicht zu einer Stellungnahme bereit.
Maskenpflicht, Schulschließungen, Lockdown. Welche der Corona-Maßnahmen war sinnvoll? Was hat sich mit Blick auf eine mögliche neue Pandemie bewährt? Ein Jahr nach dem Ende aller Corona-Maßnahmen sprechen sich die Bundestagsabgeordneten für eine zügige Aufarbeitung aus. Die Rufe danach werden lauter. Doch in welcher Form und durch welches Gremium diese Arbeit erfolgen soll, das ist nach wie vor umstritten und unklar. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
Gesundheitsminister Lauterbach will als Regierungsmitglied dem Bundestag keinen Vorschlag machen, wie die Corona-Maßnahmen aufgearbeitet werden sollten. Die Initiative müsse aus dem Parlament kommen. Bislang stehen aber aus den Fraktionen nur Forderungen im Raum. Die FDP plädiert für eine Enquete-Kommission. So ein Gremium wäre mit Abgeordneten und Experten besetzt. Bei SPD und Grünen gibt es viele, die eine Expertenkommission für sinnvoller halten, die nicht mit Politikern, sondern mit Wissenschaftlern und Sachverständigen besetzt ist. Das Bündnis Sarah Wagenknecht sowie die AfD fordern dagegen einen Untersuchungsausschuss. In so einem Ausschuss sitzen Abgeordnete des Bundestags. Meist geht es darum, das persönliche Fehlverhalten von Verantwortlichen aufzudecken. Einen Antrag der AfD für einen Untersuchungsausschuss wurde vor einem Jahr vom Bundestag abgelehnt. Die Union hat sich bislang noch nicht entschieden, in welcher Form die Corona-Maßnahmen aufgearbeitet werden sollen. Sie warnt aber vor einem Scherbengericht, das nutzlos sei und nichts für die Zukunft bringe. Ob und wann eine oder mehrere Fraktionen einen mehrheitsfähigen Antrag in den Bundestag einbringen, ist weiterhin offen. Eine schnelle Aufarbeitung der Corona-Politik durch das Parlament ist derzeit nicht zu erwarten.
Fokus Südwest.
Angesichts der schwächeren Konjunktur wird sich die Zahl der Arbeitslosen im Lauf dieses Jahres in allen Bundesländern voraussichtlich erhöhen. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, hervor. Dabei rechnen die Forscher vor allem in Baden-Württemberg mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit. Warum ausgerechnet das Musterland an der Spitze dieser Statistik steht, erklärt Christoph Geismeier aus der Wirtschaftsredaktion.
Konjunkturell bedingt wird die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr in Baden-Württemberg laut Prognose des IAB um 6,6% zunehmen. Das ist im deutschlandweiten Vergleich der stärkste Anstieg unter allen Bundesländern. Da Baden-Württemberg wirtschaftlich sehr stark ist, trifft die schwächere Konjunktur den Südwesten entsprechend härter. Die Entwicklung ist aber nicht dramatisch, denn insgesamt betrachtet bleibt der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg einer der robustesten in ganz Deutschland. So prognostizieren die Forscher des IAB für 2024 eine Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg von 4,1%. Nur Bayern wird nach Einschätzung der Forscher mit einer Arbeitslosenquote von 3,5% besser sein. Außerdem wird in Baden-Württemberg auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in diesem Jahr weiter steigen.
Passend dazu hat die baden-württembergische Landesregierung heute Pläne vorgelegt, wie sie mit einer spezialisierten Ausländerbehörde neuerdings gegen den Fachkräftemangel vorgehen will. Menschen aus dem Ausland sollen so schneller Arbeit finden. Aus der Redaktion Landespolitik Iris Volk.
Nach dpa-Informationen soll die Agentur als zentrale Ausländerbehörde arbeiten und sowohl koordinieren als auch beraten. Migrationsministerin Gentges von der CDU hatte vor rund einem Jahr die Einrichtung der Agentur angeregt. Die zentrale Behörde soll sich um alle Berufe kümmern, außer um Gesundheit und Pflege. Für diesen Bereich soll es eine weitere Einrichtung geben, für die das Gesundheitsministerium zuständig ist.
Stichwort Fachkräftemangel. Rheinland-Pfalz und Ruanda planen ein gemeinsames Projekt, das für beide Seiten Pflegekräfte hervorbringen soll. Das vereinbarten Ministerpräsidentin Dreyer und der Präsident des afrikanischen Landes Kagame in der Hauptstadt Kigali. So habe Ruanda viele junge Menschen ohne Ausbildungsperspektive, während Rheinland-Pfalz nicht alle Ausbildungsplätze besetzen könne. Auch im Bereich Wirtschaft wollen demnach beide Länder stärker zusammenarbeiten, vor allem im Bereich Biotechnologie. Deshalb bieten beispielsweise rheinland-pfälzische Universitäten künftig ein Fernstudium dazu an, sagte Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, heute bei einer Pressebegegnung.
Die Hochschule Bingen, die hat eine maßgebliche Rolle jetzt im Zusammenhang mit der Ausbildung hier der Fachkräfte in Ruanda. Sie kooperiert gleichzeitig mit der Uni Koblenz und ich denke, dass daraus ein sehr, sehr positiver Effekt entsteht, zumal an diesen Studiengängen auch Menschen aus Deutschland, aus Rheinland-Pfalz, aus der Umgebung teilnehmen können, weil auch wir in Rheinland-Pfalz natürlich einen immensen Bedarf an Fachkräften in der Biotechnologie haben.
Und sonst so?
Seit es klar ist, dass Weltraumfans sich bald auf eine eigene Mondzeit freuen dürfen, fragen sich alle anderen, warum brauchen wir die nochmal? Ganz einfach, für den Betrieb von Raumfahrzeugen, Mondbasen und Satelliten ist eine präzise Zeitmessung wichtig, auch weil verschiedene Länder an Mondentsendungen beteiligt sind. Warum aber reicht nicht die Zeit auf der Erde? Richard Kraft aus unserer Wissenschaftsredaktion hat bei der ESA in Darmstadt nachgefragt und deren Experte Professor Werner Enderle erklärt, zwei entscheidende Faktoren machen eine solche Mondzeit wünschenswert. Erstens, es gibt immer mehr Mondmissionen, da gilt es sich abzustimmen. Und zweitens, Abweichungen sind zwar minimal, aber in 50 Jahren kommt eine ganze Sekunde zusammen. Das klingt danach, als sei Präzision das Gebot der Stunde auf dem Mond.
Es gibt jetzt nicht nur, wie in der Vergangenheit, eine Mondmission, wo man sagt, man fliegt hin und kommt zurück, sondern man möchte ganz klar dort permanent bleiben. Und jetzt gibt es verschiedene Aufgaben, deshalb diese Kommunikation und Navigation sind absolut essentiell, um überhaupt permanent auf dem Mond bleiben zu wollen, zu können.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.